Ja, ich möchte natürlich auch den Vater im Himmel zu Beginn beten, dass er mich jetzt benutzt und dass er durch mich jetzt spricht und seine Worte hier fallen und dass sie zum Segen für uns alle werden mögen. Amen. Ja, in der Woche habe ich mich ein bisschen vorbereitet auf diese erste offizielle Predigt und sitzt vorher Naomi, die größere Tochter von mir, neben mir und sagt: Jetzt Papa, predigen ist ja jetzt gar nicht schwer, du musst ja nur da rauslesen aus der Bibel. Und dann habe ich meine Bibel gerade offen gehabt und sie hat genau mit dem Finger da drauf gezeigt in Markus 10, Jesus und die Kinder. Das hat sie dann vorgelesen und ich war kurz davor, dass die zwei da jetzt was lesen, aber das haben sie sich dann doch nicht getraut, weil es dann vielleicht doch nicht so einfach ist, ja. Ja, ich habe überlegt, was kann ich heute sprechen, was soll ich sprechen, was möchte Gott durch mich sprechen. Und zur Predigt gekommen bin ich, habe ich gestern mit meiner Frau noch einmal geredet, denke ich mal, dass es so war, durchs Abendmahl, das ich einmal mit meiner Frau da gehalten habe und dann gesagt habe, bin ich auf die Ägyptens Plagen zum Sprechen gekommen und habe gesagt, da schweife ich jetzt nicht weiter dazu aus, das wäre Thema einer eigenen Predigt. Und das ist es aber nicht, es ist Teil davon. Ja. Ich habe mir so gedacht, ich habe es aufs Herz bekommen, ich möchte über den Glauben oder auch den Unglauben sprechen. Und gerade gestern dann war dann gleich einmal so symbolisch für mich zu zeigen, ich habe den Glauben jetzt an Gott. Ja. Naomi hat beim Frühstück mir schon nicht gut gefallen, hatte keinen Appetit, hat nicht einmal ein Brötchen aufgegessen, normal isst sie bis zu drei. Und war dann ein bisschen warm, hatte aber nicht wirklich Fieber, war richtig blass und ist den ganzen Tag nur gelegen und war weniger ansprechbar, immer nur geschlafen. Ich sage mal, so krank wie gestern war sie noch nie, weil sie wirklich hundselend gelegen ist und man kaum kommunizieren konnte, keinen Appetit, nichts trinken, den ganzen Tag nicht pieseln müssen. Und ich meine, ich bin Kinderarzt, ich habe sie dann untersucht, was könnte es sein, mit meiner Frau gesprochen, die schlimmsten Sachen. Die Frau hat gesagt, ja, das wird jetzt doch kein Zucker sein, oder? Ich habe gesagt, nein, sie hat keine Polyurie, keine Polytipsie, die Fachbegriffe, das muss ich jetzt nicht erklären. Habe untersucht, ist sie nackensteif, hat sie Hirnhautentzündung, weil sie mir auch nicht gefallen hat. Und wenn ich nicht Kinderarzt selber wäre und medizinische Laie, wäre ich bestimmt in diesem Zustand mit ihr zum Notdienst gefahren. Und es war dann schon Nachmittag, Abend. Meine Frau hat dann gesagt, ja, ich muss jetzt Annette anrufen, weil so geht es nicht. Du hast Predigt, ich habe Lobpreis, ich muss da absagen. Oder wir müssen Annette fragen, ob sie morgen kommt. Ich glaube, sie hat Kinderdienst, dann muss sie das verschieben. Wir müssen Naomi zu ihr tun. Und ich habe gesagt, nein, müssen wir nicht. Ich habe gebetet und habe gesagt, auch wenn sie jetzt miserabel beisammen ist, morgen wirst du sie nicht wiedererkennen und sie wird gesund sein und man wird ihr nichts mehr ankennen. Und Lisanne hat dann gesagt, ja gut, aber zur Sicherheit, wir rufen die Mama noch an und greift am Handy, sage ich, nein, Telefon weg, wir rufen nicht an, sie ist morgen gesund. Und ja, sie kann heute mitgehen, ihr fehlt nichts, sie hat drei Brötchen gegessen und sie ist wieder gesund. Genau, was mir noch, preis dem Herrn, was mir noch gerade eingefallen ist, Jugendgottesdienst. Zum Jugendgottesdienst hat man mich ausgewählt, weil jugendlicher Pastor gehört natürlich zur Jugendpredigt. Und mit meinen 22 Jahren bin ich zwar kein Teenager mehr, aber zumindest meine Herzfrequenz ist noch die dem eines Kindes gleichend. So, Glaube, Unglaube. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament, die sich in Markus 9 abspielt. Markus 9, Kapitel 14. Heilung eines Fallsüchtigen. In Matthäus steht, glaube ich, ein Mondsüchtiger. Also man könnte sagen, ein Schlafwandler und einer von, wie sich herausstellt, einer von Dämonen besessen. Und da lesen wir: Und als sie zu den Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie: Worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht: Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte: Von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus sprach aber zu ihm: Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Ja. Wer von euch immer den unbändigen Glauben hat und nie Zweifel hat, den darf ich jetzt schon mal entlassen, der darf nach hinten gehen, darf sich einen Kaffee machen. In 15, 20 Minuten sind wir fertig, darf er auch mir einen richten. Und wer aber manchmal Zweifel hat und denkt, da geht nichts weiter, ich bete und nichts passiert, der darf jetzt sitzen bleiben. Ja, der Glaube. Wer an Jesus glaubt, wird immer wieder auf die Probe gestellt. Wer mit Jesus geht, ist nicht frei von Problemen. Und ich habe neulich einen Traum gehabt, bin ich aufgewacht in der Nacht und habe ganz konkret geträumt, dass ich an einem bestimmten Organ einen bösartigen Tumor habe. Und bin dann wieder eingeschlafen und am ganzen nächsten Tag habe ich ein Ziehen und Schmerzen genau an der Stelle. Und denke mir, ja, jetzt wird jetzt schon nichts dran sein, oder? Aber wenn ich das nächste Mal in der Arbeit bin, kann ich ja selber schnell den Ultraschallkopf draufheben, oder? Und da wird jetzt schon nichts sein. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, Gott ist an deiner Seite und weiche von mir, Satan. Das ist nicht die Wahrheit, das ist eine Lüge. Und das glaube ich auch. Und von daher habe ich mir auch nicht den Ultraschallkopf da drauf gehalten. Jetzt möchte ich zu unseren Urvätern ins Alte Testament wechseln. Und habe mir da angeschaut, wie hat es denn da mit deren Glauben ausgesät. Mose ist ja ein gutes Beispiel oder ein Vorbild, könnte man auch sagen, für uns. Ja. Aber mit Mose möchte ich gar nicht starten, sondern mit 1. Mose 15. Abraham, später Abraham, genauso. Kapitel 15, 1 bis 6 in 1. Mose. Da steht: Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. So fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Haus, das wird Eliezer von Damaskus. Das war sein Hausknecht, sein Hausdiener sozusagen. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses, also der Diener, wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Wenn man das jetzt hört, was ist in Abraham da los gewesen, mental? Hat sich sein Leben lang Kinder gewünscht, einen Sohn? Man muss sich das einmal vorstellen. Aber früher sind die Leute älter geworden, aber wenn man es auf unsere Zeit ummünzt, wenn man jetzt, sagen wir, 55, 60 Jahre alt ist, die Frau ebenso, 50, man hat sich Kinder gewünscht, es hat nicht funktioniert, die Ärzte sagen, biologisch nicht mehr möglich, und es war auch physiologisch aufgrund einer Erkrankung deiner Frau nicht möglich, und man ist kinderlos, und Gott spricht zu einem und sagt: Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Horizont. Also, wenn man das umlegt auf uns menschlich gesehen, da denkt man sich ja, es klingt wie ein Märchen, aber es ist die Wahrheit, weil es in der Bibel steht. Und dieser Glaube, den Abraham in dieser Situation hatte, der soll uns ein Vorbild sein, weil der war tief gewurzelt. Und in Vers 6 steht: Und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er glaubte dem Herrn. Da steht nicht, ja, er dachte drüber nach und vielleicht klappt es doch noch und dann zähle ich die Sterne, wenn ich Zeit habe, sondern er glaubte dem Herrn und es wurde wahr. Ja. Und da dachte man dann, ja, jetzt hat er seinen Sohn, den Isaac, und jetzt wird er viele Nachkommen bekommen. Und was dann in Kapitel 22 passiert, ist mehr als nur krass. Gott hat nämlich zu Abraham gesprochen, dass er seinen einzigen Sohn mit auf den Berg nehmen soll und ihn Gott zur Ehre zu opfern. Und was muss da menschlich gesehen, da war ein Mensch aus Fleisch und Blut, Abraham, was muss in ihm losgegangen sein? Er denkt sich zuerst, sagt Gott, er schenkt mir den Sohn in meinem hohen Alter, hat keine Zweifel, bekommt den Sohn, und dann wird er von Gott so geprüft, dass er seinen Sohn zum Berg bringen soll und ihn opfern, ihm Gott weihen soll. Und in Vers 10 steht: Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Also der war zu allem bereit, weil sein Glaube an Gott so groß war, dass er alles andere übertraf. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Und wie oft werden wir im Leben geprüft? Eine meiner Prüfungen zieht sich schon 3,5 Jahre zu. Wir wohnen in einer 50 Quadratmeter Wohnung zu fünft und uns fällt die Decke auf den Kopf. Und neulich waren wir millimeterweit davon entfernt, ein Grundstück in Tschagunz in Traumlage zu kaufen. Die Vorverträge vom Verkäufer und vom Notar sind schon bei mir eingetrudelt. Ich wollte das unterschreiben und zurückschicken, bis kurz vor knapp ein Anruf kommt vom Verkäufer. Ah, da gibt es jetzt noch jemanden zweiten aus Schrunz, der hat zwar keine, also der will jetzt nicht bauen, hat aber Kinder, irgendwann einmal kauft er das als Wertanlage und der zahlt einfach einmal so 50.000 Euro mehr. Da war der Traum auch zerplatzt und wie man in der Bibel liest, dann wird auch mal von Mose zu Gott geschrien und ich war dann auch drunter und drüber und dann fliegt da mal ein Kugelschreiber durch die Gegend und dann wird es auch mal laut und der Kugelschreiber ist in etlichen Teilen zerborsten. Aber ich weiß dann, ich muss und ich darf glauben, dass Gott einfach nicht dieses Grundstück für mich geplant hat, sondern dass er einen besseren Plan noch hat und dass das so einfach passieren musste. Fällt manchmal schwer und ich tat mich da auch schwer, das so hinzunehmen. Aber jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt, wenn man das mit Abraham liest, dann ist so ein Grundstück ja das kleinste Problem. Wo es auch zu Prüfungen gekommen ist und für Beispiele für Unglauben und Glauben ist in 2. Mose Kapitel 9, um diese Plagen noch mit einzubauen in die Predigt. Das Volk Israel wollte raus aus Ägypten, ewig lang in Gefangenschaft. Der Pharao hat gesagt, nicht mit mir. Gott hat Plagen geschickt. Die erste Plage war, glaube ich, dass Wasser im ganzen Land zu Blut wurde. Die zweite Plage waren dann die Frösche, die überall herumquillten. Und interessanterweise haben die Wahrsager und Zauberer des Pharaos dieselben Taten vollbracht. Das ist, also wissen wir, mit welchen Mächten wir noch zu tun haben. Die haben auch die Frösche herbeigezaubert. Und in 2. Mose 9, 17 sehen wir auch ein Beispiel für den Unglauben durch den Pharao, der, Entschuldigung, jetzt habe ich es übersprungen, 2. Mose 8, Vers 4. Da steht, da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sagte, betet zum Herrn, dass ihr die Frösche von mir und meinem Volk wegschafft. Dann will ich das Volk ziehen lassen und sie mögen dem Herrn opfern. Und dann geht's weiter. Und Mose sagte zum Pharao, verfüge über mich, auch wenn ich für dich, für deine Hofbeamten und für dein Volk beten soll zur Ausrottung der Frösche von dir und aus deinen Häusern, sodass sie nur im Nil übrig bleiben. Er antwortete, auf morgen. Da sagte er, nach deinem Wort soll es geschehen, damit du erkennst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Und die Frösche werden von dir, aus deinen Häusern, von deinen Hofbeamten und von deinem Volk weichen. Nur im Nil sollen sie übrig bleiben. Und nachdem das für Mose auch nicht immer eine gemade Wiesen war, sage ich mal, lesen wir da, nachdem nun Mose und Aaron vom Pharao hinausgegangen waren, schrie Mose zum Herrn wegen der Frösche. Also der hat auch den Glauben Ausdruck verliehen, indem er wirklich laute Gebete zu Gott gebracht hat. Und der Herr tat nach dem Wort des Mose und die Frösche starben weg aus den Häusern, aus den Gehöften und von den Feldern. Also da sieht man auch das ganze Land übersät mit blutigem Wasser, mit Fröschen und Mose und Aaron vor dem Pharao, der das Ganze ins Lächerliche zieht. Und trotzdem Mose und Aaron diesen Glauben an Gott, dass er ihr Gebet erhört und dem Pharao zeigt, wer der wahre Gott ist. In Vers 17 sieht man dann das Beispiel für den Unglauben durch den Pharao. Also da sind ja dann noch etliche Plagen gekommen und der hat es gesehen und hat immer wieder gesehen, dass Gott eingegriffen hat, hat aber nicht geglaubt. Erst als in der letzten Plage sämtliche erstgeborene Kinder und auch erstgeborene Tiere in einer Nacht tot umfielen, erst da hat er gesagt, schickt die weg, haut ab, zieht weg mit allem, was ihr habt, und hat sie erst dann ziehen lassen. Und auch das Volk Israel, wo Mose ja sozusagen der Vorsteher ein bisschen war, oder der Draht zu Gott, die haben das alles auch miterlebt und hatten trotzdem einen Unglauben. Das klingt ja fast unglaublich. 2. Mose 14, ab Vers 10. Da war es dann so, dass die ziehen durften durch die Wüste und kamen dann ans Meer und standen an. Und der Pharao hat seine Meinung nochmal kurzzeitig doch etwas geändert und hat sein Heer den Israeliten nachgeschickt. Und muss man vorstellen, da ist das Meer, man kommt nicht weiter. Und hinter uns am Berg oben, da wirbelt der Staub schon und man lautes Getöse und man sieht die Ägypter kommen mit ihren Pferden und Schwertern. Und jetzt gehen wir alle drauf. Da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Das heißt, die haben ihn schon gewarnt in Ägypten, dass so etwas passieren könnte. Lass ab von uns. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und diese Situation muss man sich auch mal vorstellen, oder? Du bist der, der die Sippe anführt, der den Draht zu Gott hat, der Gottes Wort befolgt. Und dann tritt so etwas ein und die gehen dir an den Kragen, machen dir Vorwürfe. Und wir lesen da nicht, dass Mose gesagt hat, ja, lasst eure Waffen fallen, habt ihr recht, so schlecht ist es uns dort eigentlich ja doch nicht gegangen. Zu essen hatten wir, Arbeit hatten wir auch. Nein, er sagte dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Und so ist es dann auch eingetreten. Und wenn man sie bedenkt, diese Schar an dem Volk Israel, die durch die Wüste gezogen sind, mit Lichtsäulen in der Nacht, was die erlebt haben, und dann trotzdem dieser Unglaube, der hier berichtet wird. Von daher gesehen ist es menschlich, dass wir auch nicht immer, denn denke ich zumindest, dass wir nicht immer diesen Unglauben haben. Das spiegelt sich auch im Neuen Testament wieder, als Jesus dreimal verleugnet wurde. Das muss ihm auch unends geschmerzt haben, ja, dieser Unglaube seiner Jünger teilweise. Wer von euch kennt Schadrach, Abednego und Meschach? Einige, sehr schön. Das sind die drei gottesgläubigen, gottesfürchtigen Männer, die in Daniel 3, 16 bis 19 unter der Herrschaft des Königs Nebukadnezar gelebt haben. Und der König hat Säulen errichten lassen, eine Goldstatue, und das ganze Volk war aufgerufen, diese Säule anzubeten. Und wer das nicht machte, der war zum Tod verurteilt. Und hat dann aufgerufen, alle sollen jetzt auf die Knie gehen, und die drei sind stehen geblieben. Und wie wir da lesen, als sie auf Ansprache von Nebukadnezar noch immer nicht diese Götzenstatue angebetet haben, wurden sie zum Tode verurteilt. Ab mit euch in den Feuerofen. Und der König hat extra noch den Ofen siebenmal heißer brennen lassen, als normal ist. Und in dieser Situation nicht einzuknicken, ist eine große Leistung. Sie haben da dann noch gesagt, auch wenn uns unser Gott jetzt nicht retten sollte, deinen Gott werden wir trotzdem nicht anbeten. Und es war dann das Urteil, in den Ofen sind dann gefesselt worden, von Soldaten oder Dienern des Nebukadnezars zum Feuerofen geleitet worden. Das muss man sich vorstellen, die sie reingehaut haben, die sind von der klirrenden Hitze gestorben. Sprich, ich nehme jemanden, hau den in den Feuerofen, sterb selber, weil die Hitze zu stark ist, und die drei stehen drinnen, und eine vierte Person, ein Engel des Herrn, war sichtbar. Und sie haben überlebt. Also dieser Glaube durchzuhalten, er wird belohnt. Auch wenn wir durch Probleme gehen als Menschen, wir sind natürlich als Christen nicht davor gefeit, durch Probleme zu gehen. Jesus ging selber durch Probleme. Und warum sollte es bei uns also anders sein? Aber wenn wir an ihn glauben, hilft er uns, wenn wir nicht loslassen. Jetzt der Sprung ins Neue Testament. Markus 2, Vers 5. In Kapernaum, Jesus predigte wieder mal. Eine Schar an Leuten häufte sich um ihn. Die Hütte war randvoll. So wie bei uns heute, wahrscheinlich noch ein paar mehr. Und da brachten gläubige Leute seit der Geburt einen Gelähmten, weil sie zu Jesus wollten, aber durch die Eingänge kamen sie nicht. Und die hatten auch einen glaublichen Glauben an Gott, denn die haben dann das Dach abgedeckt, haben den an Seilen einer Liege zu Jesus runterlassen. Und dann steht, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Halleluja. Wenn man solche Sachen wieder lest, seit Geburt gelähmt, wie klein sind dann manchmal unsere Probleme? Und wie klein ist manchmal unser Glauben, Großes zu erwarten? In Markus 10, 52 wieder ein Blinder, der an der Straße saß, nach Jesus gerufen hat. Leute teilweise gesagt haben: Sei ruhig, du störst, du hast ja nichts zum Sagen, du bist nichts wert. Und Jesus aber ein Herz für diesen Blinden hat und ihn wieder sehend macht. Und was hat ihn sehend gemacht? Natürlich Gott. Aber Jesus sagt: Dein Glaube hat dich geheilt. Wir lesen ja in der Bibel: Wenn euer Glauben so groß ist wie ein Senfkorn, Ein Senfkorn, ich wusste es selber nicht, ist ungefähr 2 Millimeter groß. Das scheint ja doch eigentlich zum Erreichen zu sein. Eine andere Geschichte, den Glauben, wo Jesus das wieder explizit ausspricht. Eine Frau, die seit 12 Jahren durchgängig an starken Blutungen leidet, ist schon von Hinz zu Kunz, könnte man sagen, zu allen Ärzten gegangen, hat ihr ganzes Vermögen ausgegeben, nichts hat geholfen. Die Frau könnte depressiv sein, sich zu Hause einsperren, ihres Trübsals sinnen. Aber nein, sie hört von Jesus, sie glaubt, nach 12 Jahren einer schweren Krankheit glaubt sie daran, dass er sie heilen kann. Und es ist unglaublich viel los und sie kommt nicht zu Jesus, sondern sie schafft es nur, seinen Mantel zu berühren. So groß war ihr Glaube und Jesus spürt das und man liest, von ihm ist Kraft ausgegangen. Und auch hier sagt er wieder, Matthäus 9,22, dein Glaube hat dich geheilt. Und in Römer 8 lesen wir über die Gewissheit der Glaubenden. Ich glaube, das haben wir vorher schon von Marina gehört. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes bleibt immer gleich. Sie ist immer da. Der Glaube, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm oder glaube ihm. Er wird es fügen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Vers in meinem Leben, den ich mir immer wieder in Erinnerung rufe. Ich stand jetzt auch vor einer beruflichen Wahl, wo es und wie es für mich weitergeht. Ich hatte 2 Optionen. Beide hatten Vor- und Nachteile. Und ich habe auch auf die Stimme Gottes gehört. Und meine Frau auch. Und meine Frau hat gesagt, die 2. Option ist besser. Da überwiegen die Vorteile. Und ich habe es auch bewusst dem Herrn befohlen. Und er wird es fügen und ich glaube, dass die gewählte Option die bessere für mich ist. Philipper 4, Vers 6 kennen alle. Wie groß euer Problem noch sein mag. In Philipper 4, 6 bis 7 steht, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Da steht nicht, sorgt euch um nichts, Punkt, und dann kommt nichts mehr. Aber wie oft bringe ich oder bringen wir, ihr, eure Lage flehend mit Dank vor Gott. Aus meinem Alltag ist so, wenn ein Problem kommt, denke ich mir, boah, das überfordert mich, ich sehe keinen Ausweg, aber ich weiß, ich muss mich um nichts sorgen, weil Gott die Schirmherrschaft über mein Leben hat. Aber dieser Zusatzsatz, man soll jede Lage betend und flehend die Bitten mit Dank vor Gott bringen und sich in weiterer Folge um nichts mehr sorgen. Du weißt bestimmt, dass Jesus explizit für dich und für mich mehrmals gebetet hat. In dem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 20, bittet Jesus explizit eine Fürbitte für alle Glaubenden. Da betet Jesus zum Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, also für seine Apostel, seine Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort, das wir jetzt hier lesen, an mich glauben. Jesus betet für uns explizit, weil wir durch das Geschriebene an ihn glauben. Und das ist für mich, auch mit allen Problemen, die daherkommen, das ist unerschütterlich, dass das, was da drinnen steht, das ist, da kann man nicht dran rütteln. Da will ich auch nicht dran rütteln und das steht mir auch nicht zu und werde ich auch nicht tun. Weil, wie ich euch vorher gesagt habe, mit dem Grundstück, es ist wirklich nicht schön, nach 3 Jahren nichts in Aussicht zu haben und auf 50 Quadratmeter zu fünf wohnen, auf einer Couch im Wohnzimmer und wir schämen uns, euch einzuladen und Besuch zu bekommen, weil das einfach nicht zeitgemäß erscheint. Aber trotzdem, so schwierig diese Situation noch sein mag, wenn man liest, was andere hier durchgemacht haben, man darf auf Gott vertrauen, man muss an ihn glauben. Und alle, die Gott lieben, dient alles zum Besten, steht in Römer. Und das nehme ich für mich und für uns in Anspruch. In Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Steht in der Bibel, somit glaube ich das. Es ist unerschütterlich, dieser Vers, Hebräer 13, Vers 8. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, Gott ist heute noch derselbe wie zur Zeit von Mose. Von daher dürfen wir auch Großes erwarten und dürfen glauben und sollen glauben. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch den Markus 11. Markus 11, 20 bis 26. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Wir lesen vorher, dass Jesus Hunger hatte, einen Feigenbaum sah, gesagt hat, du trägst keine Frucht, nie wieder soll Frucht von dir ausgehen. Und hier geht es ein paar Verse später weiter, sie sahen den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Offensichtlich war das nichts in Stein gemeißeltes, nichts Selbstverständliches, nicht einmal für die Jünger, weil sonst hätte es Jesus nicht so oft betonen müssen. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Natürlich soll und muss es auch immer im Sinne des Herrn sein. Also jetzt für den Lotto-Sechser, für die ganze Gemeinde zu beten, ob es in Erfüllung geht, es muss schon auch in Einklang mit dem Plan Gottes sein, ja. Jesus sagt, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und dann steht auch noch ein wichtiger Zusatz, der letzte Vers. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Da lese ich raus, oft haben wir eine Bitte, ein Problem, wir kommen mit Dank vor Gott, wir bitten ihn. Aber dieser Vers ist essentiell, weil Jesus ihn sagt, und wenn ihr beten wollt und ihr habt bei einem anderen etwas vorzuwerfen, ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Ist, denke ich, noch ein wichtiger Vers zum Abschluss. Weil mir das jetzt gar nicht so bewusst war. Ja, der Glaube. Wie gesagt, gestern die Situation mit dem kranken Kind, das war eine Kleinigkeit, und bin froh, dass ich das da jetzt verkündigen darf, dass das in Erfüllung gegangen ist, weil damit hat Gott auch schon ein kleines Zeichen gesetzt, und wenn es nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir in meiner Argumentation schwerer getan heute. Weil ich hatte keinen Zweifel. Ich habe gewusst, die wird heute fit sein und da sitzen. Amen. Ja, und ich bitte Gott, dass du, Vater im Himmel, uns diesen Glauben schenkst, diesen Glauben von Abraham in aussichtslosen Lagen, diesen Glauben von Mose und Aaron, die Plagen gesehen haben, die vor dem Meer gestanden sind. Du hast ihnen das Meer geteilt. Du tust große Wunder. Hebräer 13,8. Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das dürfen wir glauben und müssen wir glauben. Und danke, dass du mir und dieser Gemeinde, jeden Einzelnen, diesen Glauben nochmal neu schenkst. Schenk uns diesen Glauben. Nimm die Zweifel weg. Dafür bitte ich dich. Danke, Vater.